Der Predigttext für den heutigen Sonntag, den schreibt uns Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher im 4. Kapitel. Was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Lassen Sie in der Stille um den Segen des Wortes beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, als wir gestern hier angefangen haben zu schmücken, bevor wir angefangen haben zu schmücken schon, da ging zumindest durch manche von uns inwendig so ein kleines Zittern. Würden denn Erntegaben kommen? Und am Vormittag waren ja erstmal nur die Gaben von der Montessori-Schule und einzelne Ausnahmegaben da. Und als ich so die Menge betrachtete, da dachte ich, oh, das wird eng in diesem Jahr. Aber dann über alles erwarten, über alles sich vorstellen können hinaus, sind massenweise, wie Sie sehen, Sachen gekommen. Gott sei Dank. Man soll Gott für alles danken. Einige von Ihnen fahren jetzt in Gedanken fort, sogar für die Oberfranken. Aber das ist ja kein sogar, sondern auch, ganz selbstverständlich. Man soll Gott für alles danken und ganz besonders sollen wir Gott, und daran werden wir in Erntedank immer in besonderer Weise erinnert, für unsere Mitmenschen danken. Bei den Mitmenschen gibt es natürlich solche und solche. Ja, es gibt Menschen, wo es uns ganz leicht fällt, denen unser Herz sozusagen zufliegt, die ein Charisma haben, Herzen zu gewinnen. Die Alpha-Tierchen in der Schule, in der Schulklasse, die immer als Klassensprecher gewählt werden, die ganz leicht Freunde gewinnen. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die immer hinten anstehen müssen, wenn es darum geht, im Sport eine Reihe zu bilden. Diejenigen, denen es nicht leicht fällt, Freunde zu gewinnen. Als Christen sollen wir ganz besonders auf diejenigen achten, die manchmal hinten stehen, die hinter den Kulissen manche Arbeit machen, ohne die es nicht ginge. Als Christen sollen wir in besonderer Weise für das scheinbar Selbstverständliche danken. In diesem Jahr, da ist es nicht nur den Pfarrern kurz vor Erntedank vielleicht Angst und Bange geworden oder denjenigen, die geschmückt haben. Ganz oft sind die Pfarrer da ja gar nicht dabei. Sondern da ist es auch den Bauern manchmal Angst und Bange geworden. Und trotzdem, geradezu als Zeichen, haben wir gesehen, dass wichtiger als der Regen tatsächlich zuletzt der Segen Gottes ist. Und auch wenn es rechtzeitig regnet, wenn ausreichend Wasser vom Himmel fällt, was in diesem Jahr ja lange Zeit, wie viele von Ihnen wissen, nicht der Fall war, auch wenn das passiert und sozusagen ganz selbstverständlich hingenommen werden kann, auch dann ist es ein Wunder Gottes, wenn tatsächlich sich alles zusammenfügt und eine Ernte zustande kommt, Menschen satt werden. Da an, ist da Gottes Hand im Spiel. Nicht immer aufdringlich und sichtbar, sodass wir sehen, ganz klar, hier hat Gott große Wunder getan, sondern manchmal gerade in den Dingen, die so selbstverständlich sind für uns. Liebe Gemeinde, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Manchmal sehnen sich zum Beispiel Gemeindeglieder danach, dass da einer ist, zum Beispiel ein Pfarrer, der ihnen sagt, wo es lang geht, klare Anweisungen gibt, Regeln aufstellt, wie ein Christ leben soll, der auch mal auf den Tisch haut. Ja, das kann ich tun. Ihr seid Sünder. Ihr werdet aus eigener Kraft Gott nicht genügen. Keiner von euch. Keiner von euch schafft es, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Keiner von euch ist gut genug für Gott. Aber durch Jesus Christus habe ich noch einen anderen Auftrag und der ist vordringlich. Ihr seid begnadet, begnadet und begnadigt. Durch Jesus Christus gibt es Menschen, die dankbar für euch sind. Und durch Jesus Christus seid ihr gut genug für Gott, aber nur durch ihn. Natürlich werden wir auf diese Zusage der Gnade wiederum mit Dank reagieren. Und das ist vielleicht die Hauptsache vom Erntedankfest für uns Christen, dass wir ja an die große Ernte Gottes erinnert werden am Ende der Zeit, wenn er die Spreu vom Weizen trennen wird und wenn er uns hoffentlich um Jesu Christi willen beim Weizen einsortieren wird. Wenn er auf die vielleicht spärlichen Früchte, die wir aus dem Glauben herausgebracht haben, achten wird. Liebe Gemeinde, wir sind gerufen, aus Dankbarkeit herauszuleben und aus der Zusage der Gnade heraus. Wir werden nicht ausgepeitscht, wenn wir als Christen nicht funktionieren. Gott steht nicht ständig hinter uns mit einer Liste, wo er ein Häkchen macht, wenn wir etwas Gutes getan haben und drei rote F dahinter schreibt, wenn wir in Sünde gefallen sind. Sondern Gott ist einer, der uns ein Leben lang beharrlich ruft, Früchte zu bringen, solche Menschen zu werden, die aus Dankbarkeit heraus handeln. Aus Dankbarkeit heraus handeln, das heißt natürlich, dass wir das wertschätzen, was Gott uns durch Menschen gibt oder was er uns auch direkt gibt. Und ganz verborgen steckt das auch in dem, was wir gerade von Paulus aus dem 1. Thessalonicher Brief, dem 4. Kapitel gehört haben, drin. Denn da steht, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Danksagung, das heißt auf Griechisch Eucharistia. Das katholische Wort für das heilige Abendmahl. Das Wort, das auch mit Gutreden übersetzt werden kann. Deshalb bitte ich euch um Jesu Christi willen. Ändert euren Blick. Versucht die Dinge, die euch gegeben sind, sei es als Gabe, sei es als Aufgabe. Versucht die Dinge und Menschen, die euch gegeben sind, mit den Augen Gottes zu betrachten. Versucht sie wertzuschätzen, auch wenn sie euch ganz selbstverständlich daherkommen. Versucht nicht immer, die Defizite zu zählen, die Stellen, wo das Glas halb voll ist, sondern versucht zu erkennen, wo er einfach bemerkt, oha, da ist ein Glas und halb voll mit einer kostbaren Flüssigkeit, die man trinken kann, die unseren Durst löscht. Versucht euch das auch dann und wann zu Eucharisteen zu sagen. Versucht euch zu loben und den Dank auch für das Selbstverständliche auszusprechen. Ihr werdet merken, dass auch diese Saat Früchte bringen wird durch Gottes Hilfe. Eine andere Geschichte möchte ich euch vielleicht zum Schluss erzählen. Das sind zwei Bauern mit einer kleinen Ernte zum Markt gezogen. Diese Geschichte erzählt übrigens Siegfried Lenz. Sie zogen zum Markt und da sie aus demselben Dorf stammten, begegneten sie sich an einer Kreuzung. Der eine, Jegelka mit Namen, zog ein Kalb. Der andere, Pleff, der zog eine Ziege. Und sie unterhielten sich natürlich, wie Nachbarn das so machen. Es ist, sagte Jegelka, kein einfacher Weg, denn sein Kälbchen war unwillig und die Schnur, die er sich um die Hals geschlungen hatte, schnitt ins Gelenk ein. Hätte Napoleon ein Kälbchen mitschleppen müssen, wäre er niemals so weit gekommen. Ja, der, sagte Jegelka mit Nachsicht, der machte sich alles so einfach. So gingen sie weiter. Und Pleff sagte, er werde seine Ziege zum billigsten Preis verkaufen und sei schon froh, wenn er sie überhaupt los werde. Denn sie sei schon ziemlich ausgemolken und kaum noch das Fleisch wert. Der andere hingegen beschloss, sein Kälbchen zum Höchstpreis zu verkaufen. Denn er hatte ja auch noch den schweren Weg einzuberechnen mit diesem störrischen Tier. So kamen sie schließlich an den Marktflecken und nach kurzer Zeit war es so, dass Pleff tatsächlich seine Ziege losschlagen konnte. Pleff ging sich ein zu genehmigen und schlenderte durch die staubige Gasse der Buden, staunte, worüber zu staunen wert schien, wechselte Grüße und säuberte, wenn ihn das Schicksal nah an eine der Kühe geführt hatte, gewissenhaft die Fußsohlen. Als er zu Jegelka zurückkam, hatte der sein Kälbchen immer noch nicht verkauft. Du scheinst, sagte Pleff, vom Unglück verfolgt zu sein. Es ist nicht das Unglück, sagte Jegelka. Ich will nur das Kälbchen nicht unter Preis verkaufen. Jetzt ist der Markt vorbei. Nun muss ich es wieder mit nach Hause nehmen. Von mir aus können wir gehen. Sie machten sich gemeinsam auf den Heimweg. Pleff klimperte fröhlich mit dem Geld in seiner Tasche und konnte sich nicht genug tun zu erwähnen, wie glücklich er über den Verkauf war. Sein Nachbar Jegelka sagte, ich spüre wohl, worauf du es abgesehen hast. Und er dachte nach. Plötzlich aber blieb Jegelka stehen mit dem Kälbchen, rief Pleff zurück und deutete auf die Erde. Auf der Erde lag, grün und blinzelnd, ein Frosch. Ein schönes, glänzendes Tierchen. Da sagte Jegelka, sieh dir diesen Frosch an, Nachbar Pleff. Siehst du ihn? Ich sehe wohl, sagte Pleff. Gut, sagte Jegelka, dann will ich dir einen Vorschlag machen. Ein Vorschlag, den anzunehmen, du dich sofort bereit finden wirst. du hast, Nachbar Plev, deine Ziege glücklich verkauft. Du hast Geld. Du kannst, wenn du willst, nicht nur das Geld vom Markt heimbringen, sondern auch noch mein Kälbchen. Dazu musst du den Frosch essen. Aufessen? Aufessen, sagt die Jegelka mit Bestimmtheit. Wenn der Frosch in deinem Hals verschwunden ist, kannst du das Kälbchen an den Strick nehmen. Das ist, sagte Plev, in der Tat ein hochherziger Vorschlag und von mir aus angenommen. Ich esse den Frosch. Und du gibst mir, Nachbar Jegelka, dein Kälbchen. Plev, nachdem er so gesprochen hatte, bückte sich, schnappte den Frosch und biss ihn mit geschlossenen Augen durch, während Jegelka mit seltsamer Genugtuung zusah. Nur zu, Nachbar, sagte er. Die erste Hälfte, habe ich gesehen, ist schon in deinem Hals verschwunden. Jetzt die Schenkel. Ich bitte, sagte Plev verstört und mit verdrehten Augen, um ein wenig Aufschub. Das ist, weil der Magen Zeit finden soll, sich an den fremden Stoff zu gewöhnen. Können wir nicht, Gevatterchen, ein Stückchen laufen? Ich werde dann zu gegebener Zeit die andere Hälfte essen. Gut, sagte Jegelka, damit bin ich einverstanden. Und sie liefen stumm nebeneinander, und je weiter sie liefen, desto übler wurde es Nachbar Plev, und desto größer wurde auch seine Gewissheit, dass er die zweite Hälfte des Frosches nie und nimmer über die Lippen bringen würde. Und er überlegte verzweifelt, wie er aus dieser Lage ohne Gesichtsverlust herauskommen könnte. Dabei gab er sich aber den Anschein des Mutes und der Zuversicht, sodass Jegelka, der sein Kälbchen nur noch zur Hälfte besaß, schon zu bangen anfing. Schließlich blieb Plev unvermutet stehen, hielt den Nachbarn den halben Frosch hin und sagte, »Nun, Nachbar, wie ist's? Wir wollen uns nicht um Hab und Gut bringen, zumal wir aus demselben Dorf stammen. Wenn du den Rest des Frosches isst, verzichte ich auf meinen Anspruch, und du darfst dein Kälbchen behalten.« »Das«, sagte Jegelka glücklich, »ist echte Nachbarschaft.« Und er aß unter Halszucken und Magenstößen die zweite Hälfte des Frosches. Und das Kälbchen hinter seinem Rücken gehörte nun wieder ganz zu ihm. »So bringe ich doch noch«, sagte er mit verzerrtem Gesicht, »etwas vom Markt nach Hause.« Sie zogen nachdenklich ins Dorf. Und als sie sich am Kreuzweg trennten, sagte Jegelka, »es war, Nachbar, ein guter Markttag. Nur, weißt du eigentlich, warum wir den Frosch gegessen haben?« Liebe Gemeinde, warum habe ich Ihnen diese Geschichte erzählt? Nicht etwa, um Sie daran zu erinnern, dass die beiden vor dem Verzehr des Frosches vielleicht das Tischgebet vergessen haben, sondern es gibt auch viele Arten, dankbar zu sein. Und wenn man dankbar ist, wenn man von ganzem Herzen dankbar ist, dann kann man sich mit seinen Nachbarn freuen und braucht sie nicht herauszufordern, die Dingen und Fröschen manchmal das Leben kosten. Ich wünsche uns allen, hier in Limbach und in den umliegenden Dörfern, dass wir uns aus Gottes Gnade heraus freuen können, wenn es unseren Nachbarn gut geht, und dass wir Gott danken können für Frösche und Fliegen, für Obst, Kartoffeln, Kürbisse und alles, was Gott uns zum Essen und Trinken gegeben hat. Ich wünsche uns, dass wir von ganzem Herzen glauben können, dass wir durch Jesus Christus gut genug sind in den Augen Gottes und dass diese Güte uns befähigt, unsere Ernte zu teilen. Friede sei mit euch. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.